Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute Hoffnung. Was für ein schönes Wort. Schon nur das Wort auszusprechen, lässt mich ein bisschen lächeln. Was für ein schwieriges Wort. Gleich entsteht dieser Cringe in mir, wo ich denke, nein, es darf nicht um Hoffnung gehen, weil alle immer nur davon sprechen, dass Hoffnung zuletzt stirbt und Hoffnung das ist, was dazu führt, dass ich weitermache, aber eigentlich will ich am Jetzt sein und nicht auf irgendein utopisches Future hoffen, das dann vielleicht möglicherweise eintrifft und daraus meine Stärke und Kraft fürs Jetzt ziehen. Aber gleichzeitig will ich hoffen, denn hoffen ist für mich auch damit verbunden, daran zu glauben. Oh yeah, Glaube, Liebe, Hoffnung, hat er gesagt. Ist für mich auch damit verbunden, daran zu glauben, dass es anders geht, als es ist, um deswegen etwas zu tun. Also hoffen in einem guten Sinne. Der heutige literarische Beitrag ist auch so ein halb literaturwissenschaftlicher Beitrag. Und zwar habe ich den gefunden auf dem Orion Magazine, ein Magazin im Internet ist. Und da hat jemand die vier verschiedene Welten von Hayao Miyazaki, also dem Filmemacher, dem legendären Filmemacher der Ghibli Studios, genommen und quasi seine ökologische Vorstellungskraft bebildert und dazu kurze Essays und Beschreibungen geschrieben. Isaac Yuen, The Ecological Imagination of Hayao Miyazaki, A Retrospective on Four Fantastical Worlds. Und weil die Person so nett ist, hat er es auch einfach direkt selber eingesprochen, damit nicht Trailer Sparks das immer machen muss, euch die Ohren zulabern mit schönen, fantastisch utopischen Welten. Die Welten von Studio Ghibli und insbesondere die Filme von Hayao Miyazaki haben in mir auf jeden Fall sehr doll, sowohl als Kind als auch als Teenager, als Twin und auch immer noch heute, dieses Hoffnungsauslösen in sich, diese sanfte Melancholie, diese Freude und zugleich Trauer darüber, dass alles kompliziert und schwierig und unlösbar ist, aber trotzdem irgendwie schön und anders möglich. Und deswegen erscheint mir dieser Beitrag ganz passend zu dem Thema der Hoffnung.
Imagine an ecosystem where colossal fungi unfurl to tower as tall as redwoods. Imagine a world swathed in jungles that spew forth toxic spores, where giant mutant insects have evolved to dominate every niche. This is the setting of Nausicaä of the Valley of the Wind, Miyazaki's post-apocalyptic tale where life teems and threatens human survival. Inspired by the industrial methylmercury poisonings of Minamata Bay, Miyazaki created a version of nature that not only endures humanity's polluting ways, but actively fights back against it. Faced with the challenges of living with such hostile forces, humanity teeters on the brink of extinction. Yet one small kingdom still clings to life and hope, holding fast to a prophecy where a savior will one day join bonds with the great earth and guide the people to the pure land. Their chieftain's daughter's name, Nausicaä of the Valley of the Wind. As a mediator between the human and more than human world, the titular heroine is bound by duty to her kingdom's subjects and also by kinship with the Omu, a race of gargantuan and empathic larval insects that periodically rampage across human settlements. As a pilot who reads the winds and an ecologist who searches for connections, Nausicaä employs sense and science in equal measure to unlock the mysteries of a world that both offers her solace and threatens her kingdom. Working in her underground study and secret garden, she cultivates samples of fluorescent molds and luminous flora from the toxic jungle with unpolluted soils and water drawn from deep wells. In so doing, she discovers that the life forms are not poisonous, but rather the land they grew from. Over the course of her journey, Nausicaa learns that the toxic jungle is nature's attempt to purify the landscape, absorbing the contaminated fallout from the collapse of industrialized civilization 1,000 years ago, transmuting it over centuries into inert crystal sand. The 1984 film version of Nausicaa of the Valley of the Wind ends abruptly on a happy note of coexistence between the kingdom and the toxic jungle. But there exists another version of Nausicaa, a graphic novel Miyazaki began before the film and finished more than a decade later, that reflects a more complicated and nuanced philosophy. After 1,000+ pages, Miyazaki ends his eco saga with the statement, "No matter how difficult it is, we must live." Earlier on in this version, at the start of the third act, warring factions have just wielded the toxic jungle as a form of biological warfare against one another. Nausicaa is missing, and much of the human habitable world has been lost. An airship full of refugees from another kingdom has crashed near the Valley of the Wind, and the villagers debate whether to render aid to those who do not share their language or customs. One wonders what their leader would do. Another answers she would already be in the thick of things, helping with open heart and arms. The valley people decide to send a messenger ahead, carrying a ring of bread in one hand, an unsheathed sword in the other. A choice. In another exercise of authorial voice, Miyazaki interjects himself into the moment. In spite of the hard times that followed, the meeting of the Valley people and the Nurai clan was a happy exception in those days of mistrust and conflict.
Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone, heute zum Thema Hoffnung, ein Schimmer am Horizont. Oder so, zumindest habe ich nicht mehr länger das Gefühl, dass alle total auf den Kopf gefallen sind, also ein Großteil, also keine Ahnung, ich wäre jetzt auch nicht so gemeinsam, Leuten gegenüber mit anderer Meinung, Leuten gegenüber, die sich gerne zu Hause einsperren lassen und all das für the greater good tun. Aber hey, Hoffnung, ich fange an mit einem Video von Left Vision, was ich mir natürlich mit dem Download-Helper von deren YouTube-Seite runtergeladen habe und hier integriert ist. Ich gehe mal davon aus, dass ihr damit okay seid. Oder glaubt ihr doch noch ans Copyright?
In dieser Scheißpandemie gab es kaum einen Eingriff des Staates in das Leben der Menschen, der autoritärer und sinnloser war als Ausgangssperren. Auch diesmal scheint es völlig egal, was die Forschung zum Thema sagt. Denn alle Daten zeigen, dass das Infektionsgeschehen nicht draußen, sondern in den Innenräumen stattfindet. Nach einer Metastudie der Uni Berkeley ist das Ansteckungsrisiko in Innenräumen ganze 19 Mal höher als in der frischen Luft. Und wenn Leute alleine draußen rumlaufen, gibt es de facto überhaupt kein Risiko. Doch die Politik, die sich nicht traut, der Wirtschaft auch nur eine kleine, strenge Vorgabe zu machen, will nur auch den letzten verbliebenen Rest Leben außerhalb der Wohnung einschränken. Aerosolforscherinnen kritisieren die ständigen Debatten ums Joggen, sowie sämtliche Maßnahmen, die sich auf Frischluftaktivitäten beziehen. Sie nennen diese nicht nur falsch, sondern sogar schädlich, da sie das soziale Leben dann automatisch in die Innenräume verlagert, wo das verdammte Risiko eben 19 Mal höher ist. Und während Menschen in Medizinberufen reihenweise vor Erschöpfung zusammenklappen oder aufgeben oder kündigen, bleibt der Großteil der Wirtschaft von Maßnahmen komplett unbehelligt Da werden stattdessen zig Milliarden Staatshilfe eingestrichen und zig Milliarden Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet. Und laut einer Reihe von Studien sind es ganz eindeutig die Großraumbüros, wo derzeit die meisten Ansteckungen stattfinden. Dicht gefolgt von den Schulen, die dann aber auch oft wieder schließen. Die Teile der Wirtschaft, die ohne direkten Kontakt zum Verbraucher auskommen, mussten in dieser Pandemie noch keinen einzigen beschissenen Tag schließen. Und als Merkel Ostern um einen einzigen Tag verlängern wollte, da ist die Industrie Sturm gelaufen. Und die Regierung hat sich bei ihrem Rückzug auch noch brav entschuldigt. Dieses extrem schädliche Wirtschaftssystem, in dem wir leben, bleibt auch in dieser großen Krise völlig unangetastet. Dabei ist es Teil des Problems, es ist Mitverursacher und Verstärker der Pandemie. Patentfreie Impfstoffe wurden verhindert. Patente für reguläre Impfstoffe nicht ausgesetzt. Der globale Süden bei der Produktion und Verteilung übergangen. Und dann kommt diese Regierung, trotz Impf- und Testdebakel, auf keine andere Idee, als sich in autoritäre Fantasien und eine generelle nächtliche Ausgangssperre zu flüchten. Es ist ohne Witz die einzige wirklich neue Maßnahme, die in Bezug auf die dritte Welle geplant ist. Und während Corona-Leugner seit Monaten von der Polizei unbehelligt Superspreading-Events feiern und Polonaise tanzend durch die Innenstädte ziehen, werden die Menschen, die vielleicht auch mal nachts hin und wieder einfach frische Luft brauchen, das in Zukunft mit der Polizei klären müssen. Dieser Bullshit muss enden, ganz im Ernst.
Ja, also was mir in dem Video gefallen hat, ist, dass es auf jeden Fall, wenn du es dir anguckst, das kannst du auf den Twitter oder dem YouTube-Kanal von Left Vision machen. Hier war jetzt quasi nur das Audio, weil wir befinden uns ja im freien Senderkombinat auf 93,0 FM oder im Livestream auf fsk-h.org. Oder vielleicht bist du eins meiner Podgehörigses. Und da gibt es ja bekanntlicherweise kein Video, nur Audio, nur ich höre. Und auch was ich höre, finde ich in dem Sinne ganz gut, weil es wirklich mal versucht, so ein bisschen witzig, aber trotzdem mit so ein bisschen Fakten Dinge anzubringen, die aus meiner Perspektive von einem liberalen, bürgerlichen, sozialdemokratischen Seite schon lange hätte gesagt werden müssen. Also das sind für mich jetzt nicht linksradikale Äußerungen, die da passieren, sondern eher das, was ich immer gedacht hätte, was die Aufgabe der Sozialdemokratie ist, nämlich sagen, hey Leute, habt ihr schon mal über Verhältnismäßigkeit nachgedacht und über die Rolle des Staates als super autoritär und wie war das nochmal mit der Solidarität und warum lasst ihr eigentlich diese Nazis rumlaufen so? Mir persönlich geht das in dem Video wieder ein bisschen zu weit, doch nach neuen Maßnahmen und irgendwelchen polizeilichen Aktionen zu rufen. Aber grundsätzlich geht es doch schon mal in eine Richtung, wie auch der Hashtag alle raus hier, über den ich ja schon letzte Woche gesprochen habe, dass ich das Gefühl habe, okay, vielleicht jetzt, wo es den Leuten wirklich auf den Kopf fällt und jetzt so vielleicht nach einem Jahr Quarantimes auch vielen Menschen psychisch die Decke auf den Kopf zu fallen beginnt, kann endlich darüber gesprochen werden, ob das wirklich alles der einzige Weg ist, wie die Dinge hätten laufen können, wie die Dinge gerade laufen und ob sie nicht doch ein bisschen weniger autoritär vonstatten gehen könnten. Zum Beispiel so, dass ich entscheide, wen ich treffe und wann. Und nicht mein Arbeitgeber als einziger und nicht der Staat. Irgendwie gibt mir das gerade so ein bisschen Hoffnung und gute Laune und deswegen dachte ich, ich mache jetzt heute mal eine Sendung zu diesem Thema, obwohl wir uns ja eigentlich gerade überhaupt nicht in einem Moment der Hoffnung befinden. Es ist irgendwie dritte Welle, es gibt immer mehr Ausgangsbeschränkungen, die Polizei tötet ruhig weiter Menschen, wie also der Fall von Delmenhorst gezeigt hat. Genau, es gab ja dazu gestern sogar etwas in der Tagesschau, was ich auch sehr überraschend fand, dass auch in der Tagesschau über Tote in Polizeigewahrsam gesprochen wird. Nämlich hier geht es um Korsai, der beim Kiffen mit einem Freund von der Polizei erwischt wurde, weggerannt ist und dann überraschend mit sehr seltsamen Verletzungen in Polizeigewahrsam verstorben. Und wir sehen auch hier wieder ein klarer Fall für die Sozialdemokratie. Hallo, wo bist du eigentlich? die Polizei mal darauf anzusprechen, ob sie nicht ein eigenständiges Organ, also ob nicht in einem demokratischen Staat ein eigenständiges Organ existieren sollte, was die Polizei kontrolliert. Aber also ich übernehme jetzt hier mal die Aufgabe der Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie gerade damit beschäftigt ist, sich selbst zu zerfleischen und Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten zu machen. Aber das weiß ich. Ich lasse mal diese Realpolitik außen vor, ja. Genau. Und ich wollte jetzt hier auch gar nicht den Tod von Kursa ins Lächerliche ziehen. Im Gegenteil, ich möchte gerne anfangen, darüber zu sprechen, wie in den USA darüber gesprochen wird. Also, dass nämlich ganz klar ist, nicht nur seit George Floyd, sondern auch vorher mit der ganzen Black Lives Matters-Bewegung, die seit 2014 am Laufen ist und eigentlich mit der gesamten Geschichte auch bis zurück zu den Black Panthers der letzten 50, 60 Jahre. Hey, state is a racist concept. And within it, police is a racist and violent concept. And therefore, police must be abolished. Und ziemlich genau ein Jahr jetzt nach dem Tod von George Floyd ist ja auch gerade vorgestern wieder eine Person of Color, ein schwarzer Mann von der Polizei erschossen worden. Diesmal redet sich die Polizei damit raus, dass die Polizistin den Taser und die Knarre miteinander verwechselt hätte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es wird halt auch immer dreister und immer offensichtlicher, dass dieses System der Gewalt und des Autoritarismus nicht länger aufrecht zu erhalten ist. Und ich freue mich, wenn mehr Menschen anfangen, etwas dagegen zu sagen, in egal welcher Art und Weise. Es kann doch nicht sein, dass kontinuierlich Menschen sterben und niemand sagt was. Und nein, damit meine ich nicht, dass kontinuierlich Menschen an dem Coronavirus sterben und niemand sagt was. Da sagen ja ganz viele Leute was. Nein, ich meine an konkreter, struktureller und auch physischer Gewalt aufgrund von Rassismus. Genau, und weil es auch immer wichtig ist, die Namen der von der Polizei Ermordeten zu nennen, die Person hieß Daunte Wright und wurde getötet in Brooklyn Center. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es auch schon verschiedenste Unruhen. Selbstverständlich, ich wäre auch sehr unruhig. Eine unruhige Geschichte. Und im Zuge dessen wurde zum Beispiel überraschenderweise in Portland die Polizeigewerkschaft angezündet. Moment, Portland, das war jetzt überhaupt nicht Brooklyn. Ja, und auch nicht, es war das Brooklyn Center in Minneapolis. Aber Portland ist auch nicht Minneapolis. Wie hängen die Sachen nochmal zusammen? Nun, vielleicht erinnert ihr euch, geneigte Hörixes, Portland, das war der Ort, wo diesen Sommer eine größere autonome Zone entstanden ist, die CHOP. Genau. Und die sich dann ja sehr vielen unglaublich gewaltsamen polizeilichen Übergriffen auch von seltsamer Staatspolizei und so weiter ausgesetzt sah, also gerade so Sommer und dann frühen Herbst. Und deswegen ist es auch interessant, wie, mit welcher Kontinuität oder was dann dazu führt, dass die Kämpfe eine Kontinuität oder ein Wiederaufflammen quasi erleben, an welchen Orten und welche Sachen, was wo quasi mit triggern.
Doch der Topf ist tief, mit dir sind wir schon zwei. Das Ende der Geschichte ist ist, ist es auch vorbei. Im übernächsten Leben sind wir mit dabei. Alles, was wir wollen, wonach es uns verlangt. Alle unsere Hoffnung, eine Menschheit ohne Angst.
Die Hoffnung kommt, die Hoffnung geht. Hoffnung ist nicht das, was ich verspüre, wenn ich morgens aufstehe und denke, dass genau genommen eigentlich alles gar nicht so dramatisch ist. Oder ist es das und ich sehe es einfach nicht mehr? Hoffnung ist auch nicht das, was ich verspüre, wenn ich mit dir, mit euch Zeit verbringe und es schön ist. Das ist nicht Hoffnung. Was ist es denn, dieses Hoffnung? Ich kann es nicht genau beschreiben. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es haben will oder nicht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so ein positives Gefühl, wenn ich zum Beispiel sage, ich hoffe, dass jetzt, wo Menschen persönlich betroffen sind von Dingen, weil vorher hat es irgendwie nicht funktioniert, sie aufstehen und sich einsetzen dafür, freier sein zu können. Vielleicht jetzt, wo der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, auch mal eingesehen wird, dass das gegenwärtige Justizsystem nicht unbedingt auf der Seite der niederen Klassen, um es mit einem marxistischen Bericht zu formulieren, oder einfach auf der Seite von denjenigen, die nicht besitzen, steht. Im Gegenteil. Ich hoffe, dass daraus etwas Neues erwächst, das nicht nur darin besteht, die deutsche Wohnung zu enteignen und sie damit dem Staat zu übergeben, also genau dem, was sich jetzt gerade wieder gegen die MieterInnen, gegen die Menschen, die einfach nur wohnen wollen, ausgesprochen hat, sondern dass es zu einer Selbstorganisation und Selbstverwaltung führt, zu einer Autonomie. Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein Geld, kein Besitz. Ich hoffe. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ich habe mich so gefreut über diesen Aufruftext zum revolutionären 1. Mai in Bern, den ich auf barrikade.info gefunden habe, dass ich jetzt schon Lust habe, den mit euch zu teilen, obwohl der revolutionäre 1. Mai noch weit weg, in 2 Wochen ist. Seit einem Jahr erlebt die Welt erneut eine Krise. For a year now, the world has been experiencing yet another crisis. Depuis une année, le monde connaît une nouvelle crise. Seit einem Jahr also erlebt die Welt erneut eine Krise. Neben der wirtschaftlichen Dauerkrise und dem drohenden Klimakollaps rückt durch Corona ein Virus ins Zentrum des Bewusstseins. Das Virus und die darauf ausgerichteten staatlichen Bekämpfungsmaßnahmen bestimmen unseren Alltag. Es offenbaren sich in dieser Krise erneut die grundlegenden Übel, die im Kapitalismus Normalzustand sind. Die anfangs geschürte Hoffnung, die Corona-Krise könnte die bestehenden Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse aufbrechen, wurden aufs Brutalste enttäuscht. Wie immer trifft es die am härtesten, die es schon vorher schwer hatten. Obdach- und Mittellose, GeringverdienerInnen, illegalisierte Menschen und andere verlieren ihre Existenzgrundlage. Während in der Pflege und der Logistik Überstunden gemacht werden müssen, dass es kracht, müssen andere wegen Kurzarbeit zu Hause bleiben und bekommen nur noch 80% ihres Lohnes. Einzelpersonen, die arbeitslos wurden, erhalten sogar nur noch 70%. Wer von Gelegenheitsjobs oder Saisonstellen lebte, bekommt keine Einsätze und nicht erst eine Entschädigung. Wer von Gelegenheitsjobs und Saisonstellen lebte, bekommt keine Einsätze und damit auch kein Geld mehr. Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung können gar nicht erst eine Entschädigung einfordern. Menschen mit abgewiesenem Asylantrag werden in Rückkehrzentren eingesperrt und isoliert. Fußnote 2. Flint-A-Personen erleben auch während der Krise tagtäglich strukturelle Gewalt durch den patriarchalen, Strukturen aufgebauten Kapitalismus. Dies zeigt sich einerseits an der stärkeren Belastung durch ungleich verteilte Fürsorgearbeit, zum Beispiel Betreuung von Kindern, Pflege von älteren oder kranken Menschen, andererseits durch alltägliche Gesundheitsgefährdung in unsicheren, belasteten und schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen, wie zum Beispiel im Detailhandel oder der Pflege. Die Gewalt zeigt sich auch an den stark steigenden Zahlen häuslicher Gewalt an Flint-A-Personen und den zunehmenden Feminiziden. Der Skandal dieser Corona-Krise ist nicht, dass Einzelne die Not der anderen schamlos ausgenutzt haben, um sich zum Beispiel mit gefälschten Schutzmasken zum Multimilliardären zu machen. Der Skandal ist viel grundlegender. Der Skandal ist die Tatsache, dass diese Bereicherung auf Kosten der anderen systematisch passiert. Der Skandal ist, dass es überhaupt Arm und Reich gibt. Der Skandal ist, dass diejenigen, die arm sind, den ganzen Reichtum der Gesellschaft durch ihre Arbeit erschaffen. Der Skandal ist, dass diejenigen, die sich in der Krise als systemrelevant herausgestellt haben, kaum über die Runden kommen. Achtung, systemrelevant ist mit Anführungszeichen versehen, ne? Der Skandal ist, dass im Kapitalismus nicht der Schutz von Menschen und Natur im Zentrum steht, sondern das Wachstum vom Kapital. Der Skandal ist, dass im Kapitalismus nicht die einfachsten Bedürfnisse der Menschen zählen, sondern die Vermehrung von Geld auf den Konten der KapitalistInnen. Der Skandal ist, dass wir im Kapitalismus in Konkurrenz zueinander aufwachsen und darin leben müssen. Der Skandal ist, dass wir notwendigerweise anderen schaden müssen, um unsere eigenen Interessen zu verfolgen und dadurch auch eine solidarische Gesellschaft verhindert wird. Der Skandal ist, dass öffentliche Staatshilfe an private Unternehmen ausgeschüttet werden, die dann Boni an ihre ManagerInnen auszahlen. Der Skandal ist der kapitalistische Normalzustand mit all seinen Unterdrückungsmechanismen. Dagegen müssen wir uns wehren. Die Krise ist der aktuelle Auszug der kapitalistischen Verhältnisse, aber sie bedeutet nicht automatisch das Ende des Kapitalismus. Von selber wird sich nichts ändern und eine Rückkehr zum kapitalistischen Normalzustand ist für uns genauso wenig erstrebenswert wie ein Verharren in der Krise. Die Corona-Krise legt bereits zuvor bestehende Herrschaftsverhältnisse und ihre Widersprüche offen. Nehmen wir die Krise also mehr denn je als Ausgangspunkt für eine soziale Revolution. Werden wir aktiv, organisieren uns und kämpfen gemeinsam für eine Zukunft ohne Kapital, Patriarchat und Staat. Gegen Grenzen und Nationen, für eine antikapitalistische, feministische, antirassistische und solidarische Zukunft von unten. Für ein Morgen voller Liebe, für das schöne Leben. Dann wurde am 10. April 2021, also ein paar Tage her, ein neues Kommunikado von der EZLN veröffentlicht. Einige von euch haben das bestimmt schon mitbekommen. Die Zapatistas, oder naja, also nicht alle von ihnen, aber quasi eine zapatistische Delegation wird diesen Sommer Europa bereisen. Und zwar ziemlich viele der europäischen Länder. Und ich glaube, sie brechen auch insgesamt auf die 5 Kontinente. Aber für mich, der ich in Europa wohne, ist natürlich interessant, dass die diesen Sommer nach Europa kommen. Ja, genau. Comisión Sexta der EZLN, Mexiko. 10. April 2021. An die Personen, Gruppen, Kollektive, Organisationen, Bewegungen, Koordinierungskreise und Pueblos Originarios in Europa, die unseren Besuch erwarten, an die Sexta National und International, an die Netzwerke des Widerstands und der Rebellion, an den Congreso Nacional Indigena, an die Pueblos der Welt, Geschwister und Compañeras. An diesem 10. April 2021 haben sich im Saatfeld Comandanta Ramona die Compañeras versammelt, die Teil der ersten Gruppe der DelegiertInnen unsere Überfahrt für das Leben Kapitel Europa bilden. Es handelt sich hierbei um eine Delegation zur See. Mit einer kleinen Zeremonie, gemäß unserer Usos y Costumbres, unserer Tradition und Kultur, hat die Delegation das Mandat der zapatistischen Pueblos erhalten, um unser Denken, das heißt unser Herz, weit zu tragen. Unsere DelegiertInnen werden ein großes Herz mitbringen. Nicht nur um diejenigen zu umarmen, die auf dem europäischen Kontinent rebellieren und Widerstand leisten, sondern auch um ihren Geschichten, ihren Geografien, Kalendern und Modi zuzuhören und von ihnen zu lernen. Diese Delegation wird jetzt 2 Wochen in Quarantäne verbleiben, im Saatfeld isoliert, um zu garantieren, dass sie nicht mit Covid-19 angesteckt sind und damit sie sich so auf die lange Dauer ihrer Meeresüberfahrt vorbereiten. Während dieser 2 Wochen werden sie innerhalb der Nachbildung eines Schiffes, das wir dafür im Saatfeld gebaut haben, leben. Am 26. April 2021 werden sie in Richtung eines Hafens innerhalb der Mexikanischen Republik aufbrechen und dort spätestens am 30. April 2021 ankommen und an Bord des Schiffes gehen, welches wir La Montaña, der Berg, getauft haben. Während 2 oder 3 Tagen und Nächten werden sie an Bord des Schiffes verbleiben und am 3. Mai 2021, dem Dia de la Santa Cruz, Chan Santa Cruz, Tag des Maikreuzes, wird die La Montaña mit unseren Compañeras auslaufen hin zu europäischen Küsten. Die Reise wird vermutlich 6 bis 8 Wochen dauern und sie werden, so wird kalkuliert, in der 2. Hälfte des Monats Juni 2021 vor den europäischen Küsten sein. Ab dem 15. April 2021 werden die Compañeros Unterstützungsbasis der EZLN von den 12 zapatistischen Caracoles aus ihre Aktivitäten umsetzen, um die zapatistische Delegation, die auf dem See- oder Luftweg hin zu einer Geografie namens Europa reisen wird, zu verabschieden. In diesem Teil der Reise, den wir Überfahrt für das Leben Kapitel Europa genannt haben, werden sich die zapatistischen DelegiertInnen mit denjenigen treffen, die uns eingeladen haben, um uns über unsere jeweiligen Geschichten, Schmerzen, Wut, Erfolge und Misserfolge zu sprechen. Bis jetzt haben wir aus folgenden Geografien Einladungen erhalten und sie angenommen: Baskenland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Katalonien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Sardinien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, Zentralstaat, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern. Ab diesem Tag, dem 10. April 2021, wird der Subkommandante Insurgente Galeano eine Serie von Texten publizieren, in denen er euch von denjenigen sprechen wird, die die zapatistische Delegation zur See bilden. Und er wird euch auch von den Arbeiten, die umgesetzt wurden, von einigen Problemen, mit denen wir konfrontiert waren und vom etc. erzählen. Kurz und gut, wir sind bereits auf dem Weg Richtung Europa. Das ist im Moment alles. Aus den Bergen des Südosten Mexikos, Subkommandante Insurgente Moises, Comisión Sexta der EZLN, Mexiko, April 2021. Genau, und hier noch ein bisschen der sachlichere Text, der auch nachzulesen ist auf der Webseite des Yabasta-Netzes. Wie wird die Reise organisiert und wer ist an der Koordinierung beteiligt? Nach aktuellem Stand wird eine Delegation aus Compañeras der Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, des Congreso Nacional Indigena, CNI, und der Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra des Morelos, das ist schon schwer auszusprechen, ne? Aber ich habe auch nie einen Kurs besucht, Tlaxcala y Puebla, FPDTAMPT, von Juli bis Oktober 2021 das Europa von unten und links besuchen. Die Zapatistas senden voraussichtlich 120 Personen, davon ca. 100 Frauen. Die gesamte Delegation wird vermutlich 160 Personen umfassen, die sich im Laufe der Reise auf verschiedene Orte aufteilen werden. Wann, wie lange und mit wie vielen Compañeras genau sie in Deutschland zu Besuch sein werden, steht noch nicht fest. Den 13. August, den 500. Jahrestag der Conquista, will die Delegation in Madrid, Anführungszeichen, feiern, Schlusszeichen. Das Yabaste-Netz ist über das Europa-Zapatista-Netzwerk mit Organisationen, Kollektiven, Gruppen und anderen in anderen europäischen Ländern vernetzt, um die Reise gemeinsam zu koordinieren. Als Netz übernehmen wir vor allem diese Funktion eines Scharniers zur internationalen Ebene sowie zur Vernetzung innerhalb Deutschlands. Außerdem übernehmen wir technisch-organisatorische Aufgaben. Genau, und dann gibt es lokale Vernetzung, es gibt Koordinierungsgruppe, es gibt thematische Arbeitsgruppe natürlich für den feministischen Kampf und so weiter. Und gemeinsam ist es quasi dieses Netz der Rebellion. Und auf jeden Fall können die AGs, also auch die lokalen Vernetzungen, noch erweitert werden und bestehende Gruppen sind offen. Das heißt, eins kann sich einfach melden an ja-basta-kontakt@riseup.net. Das letzte Wort, so sagen auch hier die unterstützenden Gruppen, haben natürlich die Compañeras, deren Besuch vorbereitet wird, ob und wie etwas organisiert werden kann. Aber wenn ihr auf ja-basta-netz.org geht, dann seht ihr bei der Reiseorga eben die ganzen thematischen Gruppen, bei denen ein sich melden kann. Also da gibt es auch Kunst und Kultur, Recherche zum Tren Maya und deutschen Unternehmen Lateinamerika, Migrantifa, dann aber auch so eine Gruppe Video oder eine Gruppe Camp und dann gibt es auch quasi lokale und regionale Gruppen, denen eins sich anschließen kann. Ja, die Hoffnung. Des Weiteren habe ich einen regelmäßigen Newsletter abonniert von inhabit.global und zwar den Newsletter inhabit.territories. Inhabit.global, dazu gab es auch hier beim freien Senderkombinat auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder auf fsk-h.org im Livestream, gab es auf jeden Fall hierzu auch schon eine Sendung von verschiedenen anarchistischen und kommunistischen Genossen gemeinsam, bei der es um deren quasi Manifest ging, was sich auch auf der Website inhabit.global nachlesen lässt. Und sich im Bereich postzivilisatorisch befindet. Das heißt eben auch nicht, dass es darum geht, in eine utopische Zukunft hinein zu projizieren, sondern ihnen geht es genauso auch darum, die Hoffnung darin zu finden, im Jetzt das zu tun, was möglich ist, um ein besseres Leben aufzubauen und dabei natürlich eine Art Plan B, wie sie das nennen, nicht aus den Augen zu verlieren, eine andere Richtung, in der sich die Welt in Zukunft wenden kann. In ihrem letzten Newsletter auf jeden Fall haben sie eine Challenge ausgerufen, gemeinsam mit anarchistischen Kollektiven rund um Nordamerika. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie vor allem nur in den USA sind, aber genau, wahrscheinlich schon. Aber es ist international genug, dass es mich anspricht, weil die schon ab und zu richtig schöne Ideen haben. Und diese 1400 Dollar Challenge ist eine, das ja so staatliche Förderungen gibt in den USA zu, und bei denen man eben so quasi mit 1400 Dollar einen einmaligen Betrag erhalten kann vom Staat, falls Dinge, Corona, dies, das, Boosting, lala, Wirtschaft, schubidu. Und die haben so eine Challenge ausgerufen, bei der dann verschiedene Kollektive, verschiedene quasi Bauanleitungen für ganz einfache Kollektivstrukturen, die benutzt werden können, online gestellt haben, auch mit einem eigentlich ganz schönen Design, da die sich dann finanziell in diesen 1400 Dollar befinden, also wie man diese 1400 Dollar für Community Building verwenden kann. Darunter befindet sich die Anleitung für ein selbstgebautes Gym zum Trainieren, die Anleitung für ein Palettenhaus, die Anleitung für eine dezentralisierte Nursery, also wie man Pflanzen großziehen kann, und natürlich die Anleitung für ein selbstgebautes Soundsystem, was auf Rädern funktioniert. Und das, was ich kurz vorstellen möchte, was mich auch sehr begeistert und beeindruckt hat von Deep May, In 2019, we put up our first mesh network in the Appalachian Mountains für $1,300 innerhalb von 2 Tagen. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und dann ist diese Bauanleitung quasi auch immer begleitet mit einer kurzen Begründung, warum es so wichtig ist, genau das zu tun. What can you make possible with $1,400? Post it and tag it. 1,400 challenge. Build a mesh network. With $1,380, you could build a decentralized internet for your region or neighborhood. Why mesh? We depend on the internet, but we can lose it at any moment. Climate change can threaten the physical infrastructure that keeps the internet running. Governments can shut down communication networks on a whim. Mesh networking is a way to build a local internet covering your neighborhood or region. This plan allows connecting roughly 10 locations and can scale to include many more. On top of having direct control over this network, you could even create private websites that are only available on the mesh, or link with other meshes to form free citywide autonomous internets. Yeah! Yeah, yeah! By building our own communications infrastructure, we increase our resilience for whatever comes next. The better we can communicate, und das gilt nicht nur fürs Digitale, sondern auch fürs Zwischenmenschliche, auch an euch, liebe Freundinnen beim Freien Senderkombinat, the better we can communicate, the more prepared we are to handle it together. Und dann gibt es quasi einen Weiterlink zu Inspiration and Info, das wäre nycmesh.net, also nycmesh.net oder n-o-d-e.net, also so wie Node, wie eine Node, a Network Node. Dann kommt quasi eine Aufzählung der Materialien. 6 Ubiquiti Lightbeam AC, 6 Nanobracket NBU 11001, C Ubiquiti, was wohl dieses Ubiquiti für eine Marke ist, muss ich mir gleich mal angucken, Universal Antenna Mount, dann 3x 100 Foot of Ethernet Kabel, 12x 20 Feet of Ethernet Kabel und 12x so eine Ubiquiti Nano Station M5. Dann wirklich so kurz, es ist so geil, es ist wie so eine IKEA-Bauanleitung, aber für halt ein geiles Tool. Und das gibt es halt, wie gesagt, für bis jetzt 6, 7 verschiedene Sachen. Identify 3 high points in your region with direct line of sight to the locations you want to connect to the mesh, plus a nearby power source. On each high point, install 2 light beam devices using the antenna mounts at nano brackets. Aim them toward the other 2 high points. Install 1 or more nanostation antennas aimed at the locations you want to connect. Use the 100 feet Ethernet cables to supply power. At each location you want to connect to the mesh, identify a spot with direct line of sight to the nearest high point, like a window or roof, and install a nanostation there. Aim at the high point. Connect it to your computer or router with a 20 feet Ethernet cable. Using a computer or smartphone, use Ubiquiti's mesh networking software to configure each device. Ja, so viel erstmal zu ein bisschen Hoffnung für konkrete Dinge bauen. Und was anderes, was auch in dieser 1400 Challenge drin vorkam, was aber schon etwas älter ist, ist dieser selbstgebaute EpiPen von den Fierce Thieves Vinegar. Und von diesem selbstgebauten EpiPen gibt auch ein sehr schönes Interview mit diesen Fierce Thieves Vinegar in einem meiner Lieblingspodcasts von Margaret Killjoy, Live Like the World is Dying, wo die genau erklären, wie die auf die Idee gekommen sind, diesen EpiPen zu machen. Also das ist ja diese Adrenalinspritze, die man sich einfach so reinrammen kann im Falle einer allergischen, gerade im Fall einer allergischen Reaktion. Und die ist ja ein Einmalding und kostet in den USA $500. Hier kostet sie, glaube ich, so um die 150 Euro. Und es gibt halt quasi eine Gruppe von BiologInnen, ChemikerInnen, MedizinerInnen, die das quasi gehackt, also quasi auseinandergenommen und wieder neu zusammengebaut haben, als erstens wiederverwendbar und zweitens mit frei verfügbaren und günstigeren Materialien. Denn was natürlich so teuer ist an diesem Medikament, ist das Patent. Woran erinnert uns das? Oh yeah, there is a virus going on. Stay tuned for more quarantines.